Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Man muss also erst einmal die Leitung durchrödeln, dann funktioniert das auf einmal, wa?
Es wurde ja auch Zeit, die Leute haben uns schon vermisst.
Und damit herzlich willkommen zur Folge 15 von Allianz Brisanz.
Juhu!
Schöne Grüße nach oben Strohe.
Schöne Grüße nach Stollham, alles fit wieder?
Ja, muss ja. Man ist auf dem Weg der Besserung und ja, jetzt nach gestern kann man ja dann wieder frohen Mutes sein, ne? 7 Punkte für Allianz Brisanz.
Ich würde sagen, auch begrüßen wir erstmal unsere treuen Stammhörer im Jahr 2023. Das ist ja, glaube ich, die erste Folge.
Ja, frohes Neues.
Genau, ich hoffe, ihr habt gut geknallt. Und 7 Punkte, genau, stimmt. Das war ein erfolgreiches Wochenende. Guter Start.
Ja, am brisantesten war es ja dann wohl in Oldenburg gestern gegen 1860. Das war ja last minute. Mit Last Minute kenne ich mich als Bremer diese Saison ja schon so ein bisschen aus. Ich habe noch nichts gesehen, ich habe nur gehört, dass Manni Stärke 45. Nee, sag ich ja, ich habe noch gar nichts gesehen. Ich wollte mir eigentlich noch vor der Aufzeichnung eben eine Zusammenfassung oder so reinziehen, aber ich habe noch nichts gefunden.
NDR Sport auf Facebook, da wird's gezeigt.
Ja, dann muss ich da mal gleich vielleicht, wenn du was über den HSV erzählst, dann muss ich da mal eben vielleicht gucken, ob ich das finde. Aber das ist ja dann wirklich allerletzte Sekunde gewesen. Ich habe das so ein bisschen über Instagram, da folge ich dem VfB Oldenburg, habe ich das so ein bisschen verfolgt und habe dann gesehen, dass dann das 2-1 durch Starke gefallen ist. Und dann kam auf einmal nur noch in der Story von Oldenburg die ganze Zeit Jubelbilder. Dann habe ich mir gedacht, wieso feiern die denn das 2-1 so, als würden sie gerade den Ausgleich in der letzten Minute geschossen haben. Ja, und dann wenige Augenblicke später habe ich dann nochmal bei Kicker reingeguckt und dann stand es 2-2. Und dann habe ich gedacht, hoi, hoi. Und ich glaube, wäre ich fit gewesen, ich hatte ja jetzt letztens eine Erkältung, wäre ich fit gewesen, denn ich war am Überlegen, tatsächlich hinzugehen. Jetzt ärgert es mich, ne? Das wäre natürlich ein schönes Ding gewesen, sich das anzugucken.
Ja, ich habe ja schon den Abgesang angestimmt, quasi auf den VfB. Mhm. Ich meine, das sieht auch immer noch, es ist immer noch düster, sehr, sehr knapp, ne? Also sie sind jetzt vor der Abstiegszone, ein Punkt vor der Abstiegszone, kann man sagen. Also hätten sie es verloren, wären sie tatsächlich, glaube ich, auf dem ersten Abstiegsplatz gewesen. Und das wird noch haarig, sage ich mal. Also, aber ich hätte dann mit nicht gerechnet, dass sie das noch biegen gegen die 1860, die ja eigentlich ganz gut in der Tabelle stehen und auch als möglicher potenzieller Aufsteiger gelten. Und am Anfang dachte ich auch, das lief eigentlich ganz gut. Und wie es so oft bei den Oldenburgern ist, kassieren sie dann einfach auch manchmal aus dem Nichts die Tore. Und als es dann 2-1 stand, habe ich auch so, da lief das ja schon parallel mit dem HSV-Spiel. Mhm. Habe ich da immer nur so mit halbem Auge noch hingeguckt und habe aber tatsächlich den Ausgleichstreffer dann live verfolgen können. Das war wirklich eine Explosion, muss man sagen. Also das Stadion stand Kopf da beim 2-2. Und vielleicht setzt das ja doch ein bisschen positive Energie oder nochmal Kräfte frei, dass sie jetzt in den kommenden Partien dann auch die nötigen Punkte holen, um sich so ein bisschen mal davon von dieser Zone zu entfernen. Weil ich glaube, wenn das bis zum Ende hin da so knapp drüber ist, dann wird es natürlich haarig. Ne?
Na, jetzt wartet natürlich der Spitzenreiter aus Elversberg, Mitaufsteiger, muss man ja auch nochmal sagen. Die sind ja auch erst diese Saison in die dritte Liga gekommen. Da sieht man, dass so was möglich ist als Regionalliga-Aufsteiger in die dritte Liga. Ist natürlich ein harter Brocken jetzt und das nächste Heimspiel ist dann gegen den Halleschen FC. Da weiß ich jetzt nicht, wie die stehen in der Tabelle, aber ich denke immer so diese Vereine aus dem Osten sind immer unangenehm zu spielen. Und
das stimmt.
Ja, was mir noch aufgefallen ist, dass der VfB ja ganz schön zugeschlagen hat nochmal in der Kaderbreite. Ich weiß nicht, hast du das so ein bisschen mitbekommen?
Ja, nicht so richtig. Ich habe mitbekommen, dass sie Spieler verpflichtet haben.
Ja, die haben Felix Dornebusch geholt, den haben sie aus der Vereinslosigkeit rausgeholt. Ein erfahrener Drittligatorhüter. Ich muss jetzt mal gucken, wo der zuletzt noch gespielt hat. Der hat bei Nürnberg und bei Braunschweig unter anderem gespielt, kommt aus der Bochumer Jugend, beziehungsweise Schalker und Wattenscheider Jugend, aber hat in Bochum dann die ersten ja, Versuche gemacht und war zwischenzeitlich bei Fortuna Sittard und jetzt ist er dann auf einmal in Oldenburg aufgekreuzt.
Ja.
Als Torhüter, Pelle Böving, ist er jetzt dann weggegangen.
Paderborn, oder?
Genau, der war ja schon vorher verpflichtet worden von Paderborn und ausgeliehen. Ich meine eigentlich, der wäre den Rest, also die komplette Saison ausgeliehen. Warum er jetzt zurückgekommen ist oder warum er jetzt schon weggegangen ist, weiß ich nicht.
Ah, ich glaube, das hat was mit Mielitz zu tun, weil der Fossi hat ja immer so mal zwei Spiele hat Mielitz gemacht, dann Böving wieder mal so zwischendurch genau. So. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war er damit unzufrieden. Und ich glaube, mit Mielitz haben sie aber auch einen ziemlich erfahrenen und sicheren Schlussmann da jetzt bekommen.
Ja, doch,
deswegen
auf jeden Fall.
Hat er wahrscheinlich dann gesagt, ich gehe nochmal, suche nochmal eine andere Herausforderung. Und Paderborn ist ja auch jetzt nicht der Schlechteste aus seiner Sicht. Ne?
Nö, absolut nicht. Ja. Dann hat man ja auch Marc Stendera verpflichtet, auch aus der Vereinslosigkeit.
Ah.
Genauso wie Christopher Buchtmann, den man ja, aber den hatten wir ja schon mal thematisiert, der ist ja jetzt wieder so halt zurück, aber hatte jetzt irgendwie wieder auch muskuläre Probleme, weshalb er gegen 1860 dann noch nicht spielen konnte. Und Orhan Ademi, auch ein, wenn man sich so in der zweiten, dritten Liga mal ein bisschen beschäftigt, auch ein nicht gerade unbekannter Spieler, ein Schweizer. Hat für Würzburg unter anderem schon gespielt, für Braunschweig und Duisburg. Haben sie jetzt, glaube ich, aus Rumänien oder so, haben sie den weggeholt, ablösefrei.
Aha.
Und Stendera war ja mal ein Riesentalent, der dann auch von der Verletzung geplagt war. Und da bin ich mal gespannt. Also das ist jetzt mittlerweile, muss man sagen, da ist schon eine
Qualität.
Ja, eine mögliche Qualität drin, wenn dann auch alles so, wenn die Zahnräder ineinander eingreifen können, so wie es dann halt passiert. Aber da muss man ja jetzt abwarten, ob diese neuen Spieler auch dann schnell reinfinden. Ne?
Ja, Buchtmann hat ja auch so ein Traumtor geschossen in dem Heimspiel davor gegen, was sie verloren haben. Dresden war das, glaube ich, da, wo sie 1-3 verloren haben. Da hat er auch einen sehr schönen Freistoßtreffer, auch so ein Ding in den Winkel gezimmert. Das war eigentlich, also der ist ja ziemlicher Standardexperte, habe ich so raus.
Ja, scheint so zu sein.
Also das war schon sehr ansehnlich, da, was er da auch an Ecken gezimmert hat, auch direkt vors Tor und so.
Gerade Freistöße und Ecken und auch Elfmeter, denke ich mal, wird er dann auch bestimmt können. Gerade in der dritten Liga, wenn du im Abstiegskampf bist, dann brauchst du das. Ne? Dann vielleicht geht dann mal was nicht aus dem Spiel heraus, aber dann brauchst du jemanden, der dann halt mal da irgendwie eine Idee hat. Und ja, mit Buchtmann, das ist eine Qualität, der hat auch Erfahrung. Ich meine, der ist auch 30 jetzt erst. Das ist ja noch kein großes Alter, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Das sind schon Namen, die sich da in dem Kader von Oldenburg lesen lassen. Also auch Manfred Starke ist jetzt ein Spieler, der in der dritten Liga ein gestandener Spieler ist. Und von
das
daher.
Das ist aber auch eine Kante, wa?
Ja.
So richtig alter Schlag, würde ich sagen. So wie früher, kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr Hans-Peter Briegel, die Walz aus der Pfalz.
Doch, Briegel, klar. Der hatte doch so lustige. Briegel. Ja, das ist so eine lustige Frisur hier, so ein Lockenkopf war das doch, oder nicht?
Ja, der hat doch Maradona kaltgestellt immer.
Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was der VfB noch so macht. Ich schiel so ein bisschen auf das Spiel gegen Duisburg in, ich glaube, ziemlich genau 30 Tagen. Oder der Februar ist ja kürzer. Das ist ein Heimspiel. Da bin ich so ein bisschen drauf am Lunsen, ob ich mir das vielleicht nicht mal dann live antun möchte. Mal schauen, vielleicht schafft man das ja dann mal endlich mal zum VfB Oldenburg zu gehen. Man hat das ja schon ein bisschen länger vor, aber.
Genau, ich auch, ja. Ich möchte auch eigentlich gerne noch ein Drittligaspiel sehen. Aber
ja, weiß gut, auch noch nicht, welches. Die haben jetzt mit uns einen fähigen Podcast und dann können sie das ja eigentlich nicht erlauben, abzusteigen, ne?
Das ist richtig, das hast du mal wieder hervorragend zusammengefasst.
Wie kriegen wir jetzt vom Abstiegskampf zum Aufstiegskampf?
Ja.
Die Biege. Der HSV ist ja jetzt da, wo er eigentlich am liebsten sein möchte, nämlich wieder ziemlich gefestigt, würde ich fast sagen, an der Tabellenspitze. Also nicht ganz oben, da ist ja immer noch Darmstadt, aber ich glaube, der 2-0-Sieg gegen Rostock, der hat jetzt so ein bisschen Sicherheit gebracht, oder?
Ja, der hat die Gemüter etwas beruhigt, würde ich sagen.
Irgendwie ist da mit Sonny Kittel, ist da ganz schön was. Ich kriege da wenig mit. Ich bin ja voll auf Bremen im Moment fokussiert und so.
Ja.
Und da scheint ja mit Sonny Kittel, der wollte ja irgendwie dann doch noch weg, hat es dann wieder nicht hingekriegt. Und ja, erzähl mir mal, was ist da passiert in der Transferphase?
Pass auf, ich zitiere jetzt einen absoluten Fußballexperten und Insider, nämlich Tusche Matuschka.
Oh Gott,
Der wiederum weiß aus sicherer Quelle, und es ist auch hinterlegt, das ist tatsächlich sicher, dass Bolt sich mit Max Kruse getroffen hat in Hamburg. Mhm. Und Kruse tatsächlich sich gut vorstellen konnte, oder ja, jetzt wahrscheinlich konnte, genau, dem HSV nochmal zu helfen, weil er ja früher als Kind in den HSV-Bettwäsche geschlafen hat, hat er ja auch oft gesagt. Mhm. Und das wäre dann passiert, wenn Sonny Kittel tatsächlich noch gewechselt wäre nach Saudi-Arabien. Das war ja eigentlich auch schon durch. Und dann mhm. ist es ja doch irgendwie wieder wie in der Hinrunde auch. Hat das dann doch nicht geklappt. Und Kittel ist geblieben. Und dadurch ist das Thema dann auch, war dann ad acta. Aber wenn Kittel gewechselt wäre, dann wiederum hätte es gut sein können, dass Kruse... Also dann wäre wahrscheinlich Kruse gekommen, weil, wie gesagt, er hat sich mit Bolt wohl getroffen. Ne?
Ja gut, also halt, wenn der HSV 1 braucht, dann ist es deutlich mehr Pimmelvideos und einen deutlichen Anstieg von Nutella-Verbrauch.
Da werde ich jetzt piepen, ja, da werde ich jetzt einen Piepton überlegen. Auf jeden Fall weiß ich auch nicht, ob das jetzt besser wäre. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Kruse ganz schön polarisiert, also zumindest in Wolfsburg war das ja wohl so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ob das jetzt besser wäre. Aber Fakt ist ja auch, Kittel spielt ja aktuell in den letzten zwei Spielen nicht so die Rolle. Also er hat ja irgendwie in beiden Spielen gestern überhaupt nicht keine Einsatzzeit gehabt und gegen Braunschweig, glaube ich, eine Viertelstunde oder so und konnte da auch nicht mehr so viel bewirken. Jetzt unken natürlich schon wieder viele, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch so ein bisschen das, was den HSV jetzt zurzeit ausmacht, ist, dass sie tatsächlich eine gute Bank haben und im Grunde für jede Position jetzt auch einen Spieler haben, der dann kommt, der im Grunde die gleiche fast oder die gleiche Qualität hat. Und man hat ja auch noch Benisch da und Königsdörfer kommt jetzt immer von Anfang an, den fand ich jetzt allerdings nicht so toll. Die letzten zwei Spiele, also der hat jetzt für mich nicht so viel bewegt. Also Benisch würde ich tatsächlich beim nächsten Spiel gegen Heidenheim bevorzugen. Und ansonsten haben wir ja auch nicht diesen jungen Spieler Nemeth, der gestern das erste Mal getroffen hat. Ich meine, gut, war jetzt nicht so schwer. Ne? War eine gute Vorarbeit auch und stand eigentlich allein vorm Tor. Aber da haben ja auch viele auch schon vergeigt. Und gegen Braunschweig fand ich eigentlich so, das war schon sehr, sehr gut. Eigentlich frage ich mich immer, warum man immer noch mal zittern muss. Da war es ja auch wieder so. Mhm. Aus dem Nichts kamen dann eben zwei, das waren eigentlich zwei Fernschüsse, das waren so brillante Schüsse, der erste, das war glaube ich gestern ein Tor des Monats nominiert, ja, und dann steht das dann auch schon mal ganz schnell 2-1, das war übrigens Fabio Kaufmann, sehe ich gerade, hieß er, also ich kann mir die Spielernamen natürlich nicht alle merken, vor allen Dingen der Gegner nicht, aber es war auf jeden Fall ein schöner Strahl, aber so ein bisschen Zittern war doch drin, fand ich, am Ende dann. Aber man hat das ganz solide dann über die Bühne gebracht. Und das ist gestern eigentlich auch so gewesen. Also Rostock hat sich so ein bisschen gerühmt gestern, dass sie ja besser waren. Das fand ich jetzt nicht. Also so richtig klare Chancen habe ich da auch nicht gesehen. Also sie haben natürlich mit Härte, Zweikampfhärte dagegen gehalten gestern. Das kann man schon sagen. Mhm. Das war sehr ruppig, fand ich zum Teil auch. Aber der HSV ist im Moment sehr stabil, also das gefällt mir natürlich, die brechen einfach nicht mehr so zusammen. Zudem ist da natürlich auch ein Ludovic Reis auf dem Feld, der, ich glaube, die Saison seines Lebens spielt, also was der im Moment abreißt an Kilometern, der ist überall zu finden und jetzt ist er sogar noch torgefährlich, hat zwei Tore geschossen. Ja, das ist natürlich, wenn er dieses Niveau halten kann. Ich weiß auch nicht, ob der nächstes Jahr noch beim HSV spielen wird. Da wird es sicherlich Interessenten geben, aber wenn der HSV aufsteigt, ist vielleicht auch noch eine Chance, dass er da noch eine Saison macht.
Mhm. Der kommt ja nicht umsonst aus der Barcelona-Jugend, ne? Also zumindest hat er ja bei Barcelona 2 gespielt und das Talent hat er ja.
Der war letzte Saison ja schon gut, aber was er diese Saison macht, das ist schon überragend, muss man sagen. Ja, Glatzel trifft, gestern jetzt nicht, aber sonst schon, Doppelpack gegen Braunschweig und im Moment sieht es gut aus, die Tabellensituation ist allerdings so, ich glaube, man braucht viele Punkte auch, weil die anderen drumherum, die punkten ja auch sehr konstant, das kann man ja schon feststellen. Mhm. Jetzt hat Heidenheim mal Federn gelassen, gegen die spielt der HSV nächstes Wochenende, das ist dann schon so eine Partie, wenn man die für sich entscheiden kann. Da hat man natürlich auch schon ein gutes Polster gegenüber Platz 3 und Platz 4, um sich da abzusetzen, um zumindest Sicherheit zu haben, dass man irgendwann an Punkt X vielleicht tatsächlich schon den Aufstieg sicher machen kann. mit Platz 2 oder was auch immer. Weil wenn man Darmstadt ansieht, ich glaube, eine Niederlage in der ganzen Saison, die reißen Woche für Woche ja auch alles nieder.
Ja, gut, aber das hatten wir ja letztes Jahr auch, als Bremen sich dann gefangen hat und die 7 Spiele hintereinander da gewonnen hatte. Ja. Und da hast du ja auch immer prophezeit, die marschieren jetzt durch. Und ja, letztendlich ist man ja auch dann irgendwie durch. Aber trotzdem gab es immer noch die Augenblicke der Schwäche.
Und ja, aber
wenn ich mir die Tabelle angucke, die haben auch 6-mal, also die haben 7-mal nicht voll und ganz gepunktet. Ja. HSV hat jetzt halt mit 5 Niederlagen ganz schön was da Minus stehen. Ne? Das ist halt das Ärgerliche.
Ist aber besser, weil ich sag mal, Unentschieden bringen halt nichts.
Ja.
Dann lieber mal, weißt du, dann lieber ein Spiel mehr gewinnen. Dafür haben sie die 13 Siege und damit die Höchstzahl an Siegen in der zweiten Liga. Genau. Das ist natürlich dann auch wieder gut. Aber Darmstadt ist einfach im Moment, die haben jetzt Patrick Pfeiffer, glaube ich, ist jetzt verletzt. Und zwar langfristig. Und das ist natürlich schon jetzt eine Schwächung, aber also, ja, das ist schon, muss man schon den Hut vorziehen, was sie da gerade abreißen. Ich glaube, die spielen jetzt zu Hause gegen Braunschweig, werden sie auch wieder gewinnen, da bin ich ziemlich sicher. Also ich kann mir nicht vorstellen, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist tatsächlich, dass die Partie in, ich weiß gar nicht, 3 Wochen oder 4 Wochen gegen den HSV eben, wo es dann vielleicht schon darum geht, wer nimmt sozusagen die Tabellenspitze ein? Und vielleicht wird es ja so laufen, im besten Fall läuft das so, dass es am Ende nur noch darum geht, am letzten Spieltag, wer wird eigentlich Dritter und damit der Relegationsgegner
vom HSV.
Für den VfB Stuttgart.
Aktuell.
Ja. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden. Das möchte ich einfach mal sagen. Im Moment sieht das gut aus. Ich glaube, dass man gute Transfers getätigt hat. Mit Katterbach ja auch vom 1. FC Köln. Schöne Grüße an Raik. Der wollte sich übrigens mal gerne bei uns einklinken. Da können wir ja demnächst was planen.
Ja, da kriegen wir bestimmt was hin.
Ne? Und das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Also insofern, wir haben natürlich noch den Fall Vuskovic an der Hacke. Das weißt du, hast du vielleicht mitgekriegt.
Ja, das war ja. Ich wollte sowieso allgemein mal so über euer Transferfenster reden, denn du hast ja jetzt schon Katterbach thematisiert. Ja. Nemeth war jetzt auch schon Thema. Da muss ich sagen, das ist ja.
Kannte ich gar
nicht. Soll ja auch ein vielversprechendes Talent sein, was europaweit vielleicht bekannt ist. Und wenn ich mir den Marktwert angucke, 2 Millionen, und ihr habt den, ich weiß jetzt nicht, wie seine Vertragssituation vorher bei Genk war, aber ihr habt den für 750.000 gekriegt. Also wenn der einschlägt, weiterhin scored, und auch wenn es dann solche leichten Dinger sind wie gestern, ich glaube, dann habt ihr da was, was euch Geld in die Kassen spülen kann auf Dauer. Und mit Katterbach und auch Javi Montero muss man ja auch nochmal thematisieren. Kommt ja auch, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich gucke jetzt nochmal eben fix, bevor ich was fertig ist. Ja, genau, dann kommt ja aus Atletico Madrid-Jugend.
Genau.
Ist ja jetzt, ich glaube, der war auch schon irgendwie mit den U-Nationalmannschaften relativ erfolgreich.
Ja, in der Türkei
ist er Meister und Pokalsieger geworden und alles. Ja. Also, das ist ja auch, ist eine Kante vor allem auch, 1,85 und dann auch gut Kilos dabei und ja, das scheint ja schon nicht verkehrt zu sein. Aber Tim Leibold ist gegangen, das hat mich so ein bisschen gewundert. Nach Kansas City ist er gewechselt.
Ja, wobei, ich sag mal, Miro Max Maria Muheim?
Miro Max Maria Muheim, ja.
Der,
Quattro M.
Ja, die fleischgewordene Alliteration.
Ja.
Auf jeden Fall, der spielt ja auch eine relativ solide, konstante Runde und also jetzt auch nicht so, dass man sagt, Wahnsinn oder so, aber er hat jetzt auch eine Torvorlage wieder gehabt, ne, und ganz gute Flanken und spielt eigentlich ganz, ganz sauberes Ding durch und Leibold hat es irgendwie offensichtlich auch im Training nicht mehr geschafft, an diese alten Leistungen anzuknüpfen. Er hatte, ich glaube, der hatte 1 oder 1,5 Spiele, wo er mal eingewechselt wurde, aber die meiste Zeit hat Nurheim gespielt und begründet wurde das immer mit den Trainingsleistungen, die für Muheim sprachen. Und insofern, ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Kreuzbandriss, der immer ein Einschnitt ist und dass das eben einfach wahrscheinlich immer noch die Nachwirkungen sind und wer weiß, wie lange das überhaupt noch funktioniert. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit dem Knie ist und wird wohl alles wieder gut sein, aber so ein bisschen hat man den Eindruck, dass das hat halt irgendwie sind da doch Nachwirkungen noch und wenn er ja, dann.
Also aus eigener Erfahrung ist das immer ziemlich schwierig mit so einem Kreuzbandriss. Man muss erstmal wieder, man braucht ziemlich lange, bis dann das Vertrauen, sag ich jetzt mal, wieder in das Knie in einem selber wächst, dass man sich dann traut, gerade jetzt auf der Verteidigerposition, auch wenn er jetzt Außenverteidiger ist und damit nicht stetig und ständig immer in die harten Zweikämpfe reinhacken muss, sage ich jetzt immer vorsichtig, ist das einfach, dass man ist noch irgendwie so ein bisschen blockiert, weil es ist, wie du sagst, es ist schon wirklich ein Einschnitt und das ist nicht ohne. Ne? Von daher, mit Muheim, warum nicht? Ne? Kanterbach hat man jetzt, ich weiß nicht, nur für den Rest der Saison jetzt geliehen oder ist da eine Kaufoption oder für nächste Saison auch noch mit dabei?
Wer?
Bei Kanterbach.
Kanterbach ist, glaube ich, eine Kaufoption, ja. Der will ja offensichtlich, so wie er im Interview sagte, auch gerne beim HSV bleiben. Hm. Und der war ja ausgeliehen nach, war das Basel?
Basel, genau, ja.
Genau. Und das hat man dann aufgelöst. Und es scheint irgendwie zufrieden zu sein, wurde gut vom Team aufgenommen, aber hat jetzt auch natürlich nur Kurzeinsätze bislang gehabt. Muss man halt dann auch so ein bisschen abwarten, die Entwicklung. Aber ist natürlich auch eine Investition, der ist auch noch relativ jung. 21 oder 22? Ja,
21.
Ja, insofern, ich finde, es sind im Moment relativ schlaue Transfers. Das sind also alles Jungspieler mit Perspektive. Diese Zeit, wo der HSV dann eben ein Olic, vielleicht, noch auf der Resterampe, auf seine alten Tage noch so nochmal eben.
Weil man ja sagen muss, dass Olic schon beim HSV auch noch gute Leistung gemacht hat. Ne?
Ja, aber ich sag, oder sagen wir mal, Van der Vaart noch so in der zweiten Ära. Es ist nochmal, sag mal, so diese Spieler, die über 30, die dann, also das kann man vielleicht machen, wenn man im Abstiegskampf in der ersten Liga ist und dann nochmal irgendwie irgendeine Garantie braucht und dann nochmal für ein halbes Jahr irgendeinen alten Altspieler vielleicht reinwirft, dann kann das was bringen, aber insofern, da ist man so ein bisschen von weg, deswegen ist wahrscheinlich auch das Thema Kruse dann irgendwie abgehakt gewesen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Kittel eben gesagt hat, weil sein Kumpel hier Leibold, dass wenn der in die USA geht, dann gehe ich halt mal mit. Mhm. Zumal diese USA-Reise ja auch offensichtlich ganz positive Auswirkungen hatte auf die Spieler. Vielleicht war das auch noch so ein Punkt, dass sie gesagt haben, hier würde ich gerne noch mal spielen, meine letzten Jahre hier verbringen. Das kann natürlich alles sein. Ich frage mich halt, bei Kittel frage ich mich nur, was plant man langfristig mit ihm? Oder kommt da tatsächlich doch nochmal eine Vertragsverlängerung? Oder wird er jetzt sein halbes Jahr nochmal wegspielen, runterspielen oder auf der Bank sitzen, was auch immer?
Also ich habe das Spiel gestern nicht wirklich verfolgt. Ich habe auch noch keine genaue Zusammenstellung der Highlights gesehen. Was ich aber bei Twitter zum Beispiel beim Durchscrollen sehen konnte, war ein Video, wie die HSV-Spieler in der Kurve mit den Fans feiern und er da sehr lustlos dabei stand. Also ich glaube mittlerweile irgendwie scheint das Tuch jetzt noch nicht mal, weil er das bösartig meint oder sowas, aber ich glaube, wenn man jetzt zweimal wechseln wollte, sogar vielleicht auch durfte und es dann nicht klappt, ich glaube, das ist dann auch einfach so eine Frustration, die dann einfach dann irgendwie da ist und ich glaube, das Tuch ist jetzt einfach wirklich dann irgendwie so ein bisschen zerschnitten. Wenn der HSV aufsteigen sollte, wonach das ja Stand jetzt, noch ist ja auch kein Frühjahr, aufsteigen sollte, dann ist, glaube ich, Kittel sowieso in der Bundesliga der falsche Spieler und dann sollte man einfach sagen, so, okay, gut, er hat seinen Dienst getan und das die Vereinigten Staaten.
Also ich glaube diese Szene von gestern, die wurde natürlich auch dementsprechend gedeutet. Er ist halt ein Spieler, was schon immer so war, dem man seine Emotionen einfach ansieht auf dem Feld. Also wenn ihm wenn irgendwas schief läuft, dann siehst du dem dann sofort an und dann wirkt er frustriert. Und ich habe das Interview, den Podcast HSV, wir müssen reden, da vom Abendblatt gehört, da war Bruchhagen. Der ihn ja, oder die haben ihn ja entdeckt als Jungspieler und die sagten, der war schon in der Jugend so. Also wenn da irgendwas nicht lief, ist er halbwegs ausgerastet. Und dem hast du das sofort angemerkt. Also das ist einer, der hat das nicht so unter Kontrolle. Und das ist natürlich, wenn du zwei Spiele jetzt auch überhaupt keine Rolle gespielt hast und die Mannschaft gewinnt, dann fühlt er sich natürlich so ein bisschen, ich werde nicht mehr gebraucht, so ein bisschen. Und das siehst du dem an. Auf der anderen Seite frage ich, ist das natürlich auch irgendwo menschlich verständlich? Und vielleicht ist das ja auch ein Ansporn, nochmal Gas zu geben. Also ich weiß nicht, ob er sich da jetzt...
Ja, und das ist halt die Frage. Das ist, finde ich, jetzt die entscheidende Frage. Kann er diese Negativität gut ummünzen für sich selber und da stärker draus werden und wieder zurückkommen, sage ich jetzt mal? Oder wird er weiterhin in dieses Tal reinfallen, sage ich jetzt mal vorsichtig, und läuft das Ding aus? Und weiß ich nicht. Also, wie gesagt, wenn der HSV aufsteigen sollte, dann wäre, glaube ich, Sonny Kittel sowieso ein falscher Spieler für die erste Liga.
Denke ich auch. Also im Falle des Aufstiegs, denke ich, dann sollte man dann auch sollte man darauf verzichten und dann gucken, dass man mit den jungen Spielern und dann gezielt sich nochmal verstärkt. Da muss man sowieso da nochmal was aufbaut. Und da bin ich d'accord. Frage ist natürlich auch, wie gesagt, was mit Vuskovic noch weiter passiert, das wird mich auch interessieren. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich da übrigens bei Twitter ganz zurückgehalten, weil viele neigen ja schon dazu, so schon Sachen reinzudeuten oder das schon als das Thema schon gegessen. Der wird freigesprochen oder der wird verurteilt und so weiter. Ich warte mal ab, bis das Urteil tatsächlich da ist und dann werde ich mich dazu vielleicht nochmal kurz äußern. Bislang ist man da im luftleeren Raum, finde ich. Ich finde ein paar Dinge halt sehr komisch. Also, dass eine Urinprobe, eine Dopingprobe übers Wochenende beim wie heißt die Vereinigung noch, die das macht? NADA?
Keine Ahnung. Da bin ich jetzt überfragt, tatsächlich.
Dass das irgendein Vogel übers Wochenende im Kühlschrank aufbewahrt und dann am Montag ein DHL-Broten gibt, finde ich dann ein bisschen komisch schon. Und ob das wirklich alles so richtig abgelaufen ist. Und also es gibt viele Fragezeichen, das kann man sagen, nach der ersten Verhandlungsrunde. Und ich bin mal gespannt, wie es weiterläuft. Aber ja.
Es gibt ja dann jetzt noch eine so eine inoffizielle Rubrik, die du vielleicht gar nicht so wahrnimmst, aber was ich ja immer gerne mache, ist mal dann im Spielbericht rumschnüstern.
Ja.
Und jetzt gestern war ein neuer Spieler bei euch im Spielbericht. Und dann möchte ich einfach mal eine neue Rubrik hier reinbringen. Da brauchst du jetzt auch keinen, oder wenn du Bock hast, kannst du natürlich einen Jingle daraus machen. Aber die Rubrik kuriose Namen in der HSV-Jugendabteilung. Ich weiß, es ist ein sehr langer Name. Es ist auch jetzt erstmal nur ein Prototypname, aber Nicolas Bernd Oliveira Kieslikowski.
Ja. Muss man das kennen,
würde ich sagen. Erstmal, heute ist der 6.2. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 19. Geburtstag heute.
Ja.
Aber das klingt doch schon wie ein Niesanfall, oder?
Jo, aber dafür bist du, für sowas, solche Skurrilitäten bist du ja besonders bekannt und sowas magst du ja auch besonders.
Ja.
Das zelebrierst du ja, wie bei Miro Max Maria Muheim.
Bei Fußballmanager würde ich den verpflichten, einfach nur aufgrund des Namens und den einfach auch hochpushen. Ja, egal, ob der nur ein Sterntalent hat oder nicht. Der wird bei mir einen Stammplatz haben.
Ja, rechter Verteidiger. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich kenne ja tatsächlich die zweite, verfolge ich ja auch ab und zu, schaue ich mir auch gerne mal ein Spiel bei Sport Total oder Elbkick TV mal an.
Ja, Elbkick TV, genau,
kenne ich. Genau, gucke ich gerne mal, aber den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe ja eher so ein paar andere Spieler da so im Fokus. Also das hat mich auch echt überrascht. Gerade, ich habe mich gefragt, wieso jetzt ein Rechtsverteidiger, was ist denn los bei uns? Aber er war dabei und wahrscheinlich freut er sich, dass er dabei gewesen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Zukunft sein wird.
Ich freue mich schon auch in Zukunft auf den A-Jugendspieler Nejat Hajilor.
Ne?
Ja. Also der spielt bei euch in der A-Jugend. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn der dann mal irgendwie den Sprung in die erste Liga findet. Beziehungsweise, erste Liga, aber vielleicht dann nicht mit dem HSV, aber
Ich sehe aber jetzt, vielleicht sollten wir jetzt eine geschickte Überleitung machen.
In die erste Liga?
In die Bundesliga, in die Liga, wo der HSV ja irgendwann auch mal spielen wird. Und ich sehe nämlich gerade vor 54 Minuten der SV Werder Bremen und Christian Groß
gehen gemeinsam in die Zukunft. Ich wollte das eigentlich nicht thematisieren. Also ich habe von Grosso seit gestern auch wieder richtig die Schnauze voll, muss ich sagen. Also ich mag ihn ja so und ich glaube, das ist auch ein Kabinenspieler, der ultra wichtig ist und alles schön und alles gut. Und ich glaube, das ist auch ein Führungsspieler, aber der muss, also meines Erachtens, weiß ich nicht, also wenn die einen Spieler haben wollen, der immer in jedem Zweikampf zu spät kommt, dann mache ich das auch und ich nehme dafür kein Gehalt. Ja. Also das war in der ersten Halbzeit, das war grauenhaft, was der da teilweise gemacht hat. Weiß ich nicht. Also das hat mich teilweise nicht angeschockt. Das waren Risiken, die da eingegangen ist. Es geht auch um die Gesundheit des Gegenspielers. Weiß ich nicht. Also das war hammerhart. Da habe ich gedacht, eieiei, das ist schon echt ein bisschen kritisch. Aber gut, Baustelle geschlossen, sollte man absteigen, dann hat man ja nochmal einen soliden Zweitligaspieler. Ja, hey, komm. Erstmal, die 40 Punkte sind noch nicht erreicht. Glückwunsch Bayern München, die haben es gestern geschafft. Also Bayern hält die Klasse diese Saison. Das möchte ich nochmal hier ansprechen. Ansonsten gestern, was soll ich dazu großartig sagen? War ein zweikampfbetontes Spiel, in dem Christian Groß sehr oft spät kam. Viele gelbe Karten. Ich hatte das Gefühl, der Schiri hatte irgendwann so ein bisschen die Linie verloren. Der hat dann eine Zeit lang auch vor allem gegen Werder. Ich meine, gut, Werder ist auch gut in die Zweikämpfe gegangen, das muss man auch nochmal sagen. Aber auch sehr, sehr viel gegen Bremen teilweise. So das Feingefühl hat mir da so ein bisschen gefehlt, aber letztendlich, wir haben trotzdem gewonnen. Alles schön und alles gut. Und da waren auch viele Situationen, die 50-50 waren. Da kann man sich nicht gegen beschweren, aber ja, war so ein kleines Plus pro Stuttgart, aber den Schiri habe ich ja sowieso auf Sicht. Frank Willenborg, das ist ja der bekannte Schiri, der das reguläre Tor im Pokal gegen Paderborn aberkannt hat, weil da irgendwie sein vierter Offizieller meinte, ja, nee, doch nicht. Was nehmen wir aus dem Spiel mit? 3 Punkte. Jens Day, sein erstes Bundesligator. Der ist ja jetzt vor kurzem Vater geworden. Vielleicht hat ihn das so ein bisschen beflügelt, die letzten 2 Spiele. Findet er so ein bisschen rein. Ich hatte mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht um den Jungen, ob das nicht vielleicht doch ein massiver Fehleinkauf ist. Aber gegen Wolfsburg hat er schon gut gespielt. Da hat er, glaube ich, in der Startelf gestanden. Seitdem läuft es ja auch wieder. Man hat dann Köln, ich will das nicht thematisieren. Und Union Berlin, das waren ja, also ich habe mich da ja ausnahmsweise auch mal wieder auf Twitter gemeldet. Ich bin ja jetzt sonst nicht so der Tweet-Freund und was weiß ich. Aber man hat ja zu Beginn des Jahres dann immer noch gedacht, irgendwie ist es Weihnachtsbescherung oder so. Man hat ziemlich viele Dinger hergeschenkt. Mit Stay jetzt im Mittelfeld habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen sicherer, so ein bisschen stabiler. Es scheint mir auch so, dass die Struktur ein bisschen verändert worden ist. Bremen hat ja immer dieses 3-5-2 bzw. 5-3-2, wie man es dann auch nennen möchte, sind die ja immer dabei. Und sonst war es immer so, dass man 2 Achter hatte und 1 Sechser. Und ich habe das Gefühl, Stay interpretiert das eher defensiver, beziehungsweise habe ich eher das Gefühl, dass sogar 2 Sechser angedacht sind mittlerweile. Vielleicht ist das die Lehre, die Werner daraus gezogen hat aus den beiden Spielen gegen Union und gegen Köln, weil gerade im Mittelfeld sind ziemlich viele Bälle verloren gegangen. Und zwar gegen Köln zum Beispiel war sehr, sehr viel Raum im Mittelfeld. Und Bremen hat immer versucht, mit irgendwelchen halbhohen oder hohen Bällen nach vorne hin reinzukommen. Und Köln hat das einfach clever gemacht. Die haben nicht viel machen müssen tatsächlich, weil die einfach genau wussten, was Bremen machen möchte und machen wird. Und das war dann halt clever. Und dann hast du dir teilweise da die Dinger selber eingeschenkt, beziehungsweise hat ein Harakiri zum anderen geführt und ja, dann hast du da halt 7-1 in Köln verloren. Ärgerlich, weil Köln ist so für mich ein direkter Konkurrent in der Tabellenregion. Muss nicht sein. Also man kann in Köln verlieren, das tut Bremen ja gerne, das ist ja auch kein Geheimnis. Und ich glaube 2005 oder so haben wir das letzte Mal in Köln gewonnen. Aber das Wie war halt einfach wirklich katastrophal. Und wenn ich mir jetzt die Tabelle angucke, dass wir auf Platz 8 stehen, mit einem Torverhältnis von, ich glaube, -7. Ich meine, ein 4-1 in Köln hätte es auch getan. Dann wird das eine Tordifferenz halt auch ein bisschen schöner noch vielleicht aussehen.
Ja.
Aber gut.
Aber lieber einmal 1-7 verlieren als 5-0-1 verlieren. Das ist ja auch so.
Ja gut, wenn das dann natürlich der Fall ist, dann nehme ich das gerne. Aber dann muss Bremen auch mal zusehen, dass die dann entgegengesetzt auch mal hoch gewinnen. Also wenn ich mir das angucke gegen Dortmund am dritten Spieltag, haben wir knapp gewonnen mit einem Torunterschied. Da ist so ein 2-0, wie wir das gegen Bochum hatten. Oder jetzt halt gegen Stuttgart, das ist das höchste so der Gefühle. Wir haben den einen Ausreißer mit Gladbach mit 5-1, das ist klar, das hält man zugute, aber wir haben auch gegen München 6-1 verloren und gegen Köln 7-1 verloren. Von daher, das ist halt schon massiv ärgerlich. Jetzt wieder zu Null, auswärts. Ich glaube, wir haben jetzt das zweite Mal auswärts zu Null gespielt diese Saison. Gegen Bochum war das, glaube ich, auch das 2-0. Ja, Duxch kommt, glaube ich, mal wieder so ein bisschen rein. Der arbeitet immer sehr viel für die Mannschaft. Das sehen sehr wenige tatsächlich, diese Laufwege, damit dann die Achter reinrücken können und bla bla bla. Das wurde gestern auch bei Datsun einmal von Sandro Wagner kurz thematisiert. Aber ich glaube, es tut auch gut, dass er jetzt weiß, okay, mit Maximilian Philipp, das ist ja unser Neuzugang aus der Wintertransferperiode, dass er jetzt weiß, okay, gut, da ist jetzt einer, der ähnliche Qualitäten wie ich hat und eher meine Rolle spielt, weil das ja Oliver Berg nicht kann. Den kannst du eigentlich nur lang und weit schicken und der läuft sich den Ball und ballert das Ding dann rein. Ja, ich glaube, so, das hat so Duxch gefehlt, so einer, der den heißen Atem im Nacken reinpustet. Und das merkt man so, viertes Saisontor, schönes Tor auch gewesen. Eine ziemliche Kopie von dem Tor, was er damals gegen Rostock geschossen hat in der Rückrunde. Oder war das noch in der Hinrunde? Ich weiß es nicht mehr. Ja, rund um 2-0 Sieg erstmal, das war gut. Personell hat sich nicht viel verändert bei Werder. Berg ist zurück zu Millwall verliehen worden. Was ist dann noch gegangen? Ich glaube, Goller wurde zu Nürnberg transferiert und Nikolai Rapp ist auf Leihbasis zu Kaiserslautern gewechselt.
Hat man den HSV-Konkurrenten noch gestärkt.
Ja, genau.
Die Betzen, die kommen ja.
Ja, wollte ich gleich nochmal eben mit dir drüber sprechen, wenn wir Werder abgehakt haben. Ärgerlich ist jetzt, dass natürlich gegen Dortmund und Marco Friedl dann ausfällt. 5. gelbe Karte. Ich kenne jemanden, der sich darüber freut. Er hatte auch darauf gehofft, dass Füllkrug die 5. gelbe Karte sieht, dass den gefallen hat. Füllkrug.
Meinst du jetzt Bennett?
Oder? Ja, genau. Der predigt mir jetzt auch schon seit 3 Wochen vor, dass Bremen gewinnen wird gegen Dortmund, weil Bremen immer gegen Dortmund gewinnt.
Ja, und dann ist Europapokal in Nähe in Sicht, würde ich sagen.
Ja, nee, nein.
Oh, doch.
Nein.
30 Punkte?
Platz 7. Ja, nein, da können wir gerne drüber reden, wenn wir am 33. Spieltag auf Platz 7 stehen oder auf Platz 8 oder 9 und wir.
Conference League.
Und wenn wir da irgendwie in Reichweite sind und das Pokalfinale streiten 2 Leute aus, die schon sowieso sicher in Europa sind, dann können wir da gerne drüber reden, aber Stand jetzt sollte man sich darauf konzentrieren. Möglichst schnell irgendwie über die 35, 36 Punkte zu kommen, damit man wirklich dann nicht mehr da unten reinrutschen kann. Man hat jetzt 2 harte Spiele tatsächlich mit Dortmund, die sich so ein bisschen gefangen haben, habe ich das Gefühl. Ich glaube auch, dass ein Sebastian Allaire zurückkommt, tut dem Verein und dem Umfeld gut. Die Situation mit Moukoko ist geklärt. Und Dortmund, ja, auch wenn sie vielleicht jetzt diese Saison bisher nicht das sind, was man sich von Dortmund vielleicht erwartet hat Anfang der Saison, habe ich das Gefühl, so langsam kommt da wieder so ein bisschen was rein an Festigung. Und ja, ich bin mal gespannt, was das wird. Also Hauptsache nicht wieder sich abschießen lassen. Und das wäre mir wichtig, dass wenn man verliert, dass man da sagt, okay, wir sind da gut reingegangen und hast nicht gesehen. Aber wie gesagt, abwarten. Alles ist möglich, aber ich gehe mal jetzt einfach davon aus, dass Bremen die 3 Punkte nicht zu Hause behalten wird. Dortmund hat nämlich auch noch eine Rechnung offen aus dem Hinspiel und ich glaube, die werden Bock haben, Bremen wieder einen auszuwischen. Von daher, ja, mal gucken, was das wird.
Soll dann, ich dir mal sagen,
dann kommt Frankfurt. Dann kommt Frankfurt. Das muss
man
hier nach Frankfurt.
Das wird noch unangenehmer, würde ich fast sagen.
Ja, also Frankfurt ist ja im Moment wirklich die Mannschaft der Stunde, auch wenn ich das ungern sage. Ich habe Frankfurt damals gefressen, als die mal 2-1 bei uns verloren haben und Adi Hütter dann ja noch Trainer war bei denen. Zum Glück ist die Bundesliga den Typen los. und dann kommt Bochum und dann müssen wir nach Augsburg. Also die nächsten 4 Spiele. Die ersten 2 lesen sich stärker als Gegner wie die letzten 2, aber Bochum auch langsam so irgendwie am Aufkochen, sage ich jetzt mal, dass die jetzt langsam kommen und Augsburg kann Bremen sowieso nicht bespielen. Und von daher, also dann kommt Leverkusen und dann müssen wir nach Gladbach. Also ich sehe jetzt bis zum 26., 27., 28., also Ja, bis Hertha am 29. Spieltag. Wobei man dann ja auch gucken muss, wo Hertha am 29. Spieltag ist. Das wird alles nicht leicht. Ne? Das ist
leicht nicht, aber ich sehe da schon eine gewisse Konstanz und Solidität, würde ich mal sagen. Also, dass man, also das, ich glaube, der große Vorteil ist natürlich in dieser Saison, dass es da unten schon Mannschaften gibt, die im Grunde genommen, wo man schon weiß, die werden es irgendwie untereinander auskämpfen müssen. Und da sind doch so Mannschaften wie Gladbach, Werder und Wolfsburg schon doch deutlich entfernt. Ich sag mal so, Stuttgart, Hertha im zweiten Mal, ich weiß das ja aus eigener Erfahrung, HSV, Relegation zweimal hintereinander. Das kann denen ja nun auch blühen. Und wenn man erstmal in dieser, man ist im Grunde, man hat eine Relegation geschafft, das ist ja eigentlich, das muss ja beflügeln eigentlich in der nächsten Saison. So wie damals war das Kovac doch mit, war Frankfurt, glaube ich.
Mit Frankfurt,
dann,
genau, ja.
Genau, und da ging es ja so richtig dann durch die Decke. Entweder passiert das oder es wird halt so eine Ewig-Nummer, so eine, bis es dann irgendwann ganz runter geht. Und das befürchte bei Hertha auf jeden Fall, wenn ich die mir anschaue. Puh.
Ja, und, ich glaube, Hertha BSC, die brauchen diesen Abstieg, um sich vielleicht noch von Altlasten zu befreien und wirklich mal Clean Sheet zu machen. Das hat der Verein nötig, auch wenn das dann natürlich schmerzt als Fan oder sowas, aber ich meine, ich habe es ja jetzt bei Werder an eigener, ich habe selber miterlebt, das kann schon reinigend sein, so ein Abstieg. Bei Schalke, das tut mir ja schon fast irgendwie leid, ne?
Aber auch nur fast.
Ja, nee, also, dass die so abkacken, damit hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht gedacht oder nicht gerechnet. Das sind ja also 2 Siege, 5 Unentschieden jetzt aus 19 Spielen, also ich habe schon. Das so eine leichte Wahnsinn. Hoffnung gehabt, dass das so ein bisschen bergauf geht, ne? Ja, weiß ich nicht. Also die jetzt nochmal wieder direkt absteigen, das ist nicht das, was ich aus meiner Kindheit kenne. So Schalke gehört für mich da oben hin, wo Union Berlin gerade ist oder so in diese Tabellenregion, sage ich jetzt mal. Es ist schon surreal für mich, so als Kind der Late 90s und Early 2000s. 2000s, das, weiß ich nicht, das.
Also meine Hoffnung ist ja, dass tatsächlich, und das ist ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, Hoffenheim da noch reinrutscht, weil wenn die mal absteigen, also das wäre natürlich mal, ich meine, die braucht kein Mensch, auf Deutsch gesagt, das ist so ein Retortenclub irgendwie, wo auch irgendwie nicht viel Infrastruktur hintersteht. Nö. Ich sag mal, da kann ich sogar Leipzig noch mehr abgewinnen, weil das ist wenigstens eine Großstadt, die noch irgendwie repräsentiert so ein bisschen so dieses, es ist noch irgendwie so eine Metropole, aber Hoffenheim, das wäre so, ja, weiß ich auch nicht. Da ist nicht keine große Fanbase und
ja, das ist es. Die bereichern halt nicht so
die
Bundesliga, sage ich jetzt
mal. Also ne? an Leipzig kann man sich wenigstens noch abarbeiten und das so als Feindbild und die, so ein bisschen. Aber weil die jetzt auch natürlich dementsprechend die Erfolge haben, aber wenn Hoffenheim mal runtergeht, also die können von mir aus auch zweite oder dritte Liga spielen. Und das wäre für die ja immer noch für so ein kleines Örtchen da im Kraichgau immer noch eigentlich ein Erfolg, muss man ja fast sagen. Insofern, also da würde ich mir wünschen, dass die noch irgendwie runtergehen, statt jetzt Stuttgart oder Bochum. Also.
Wobei ich bei Hoffenheim leider sagen muss, Breitenreiter ist ja jetzt entlassen worden, gestern glaube ich sogar schon. Das ist ja also allgemein immer irgendwie das Thema, was glaube ich viele unterschätzen auch oder viele nicht so wirklich bedenken. Solange das jetzt, ich nehme jetzt mal Werder als Beispiel, und das ist jetzt dann auch wieder Schwarzmalerei von meiner Seite aus, kann man das von mir aus nennen, aber wie gesagt, ich versuche das jetzt mal einfach ein bisschen bildlich da darzustellen. Bremen spielt jetzt gerade eine gute Saison für die Verhältnisse. Man hat eher, also man spielt vielleicht sogar ein bisschen over the top. Und deshalb gibt es da keine Diskussion am Trainer oder sonst irgendwas. Warum auch? Man steht jetzt nach 19 Spielen mit 27 Punkten da und es sind nur noch 13 Punkte bis zu diesem ersehnten Ziel sicherer Klassenerhalt. Und das dauert jetzt halt, bis es dann soweit wäre bei diesem Verein, Werder Bremen, das kannst du jetzt auch mit Gladbach malen, das kannst du auch mit Leverkusen malen, die auch in dieser Tabellenregion vielleicht sogar unter Bremen stehen. Wo natürlich die Hemmschwelle des Frusts noch jetzt weitaus größer ist, beziehungsweise niedriger, weil da die Erwartungen ja höher waren. Aber kommt da die Trainerentlassung jetzt erst in 5 oder 6 Spieltagen, so Richtung 26. Spieltag oder wie auch immer, dann haben die Vereine, die jetzt ihre Trainer entlassen, wie Hoffenheim oder jetzt vielleicht demnächst dann doch Hertha BSC, wenn sie sich dann endlich mal von Sandro Schwarz trennen, oder halt Stuttgart, die jetzt mit Labbadia schon 9 haben. Oder Bochum, die haben ja auch ihren Trainer entlassen und 9 eingestellt vor der Winterpause, glaube ich sogar, oder während der Winterpause, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Die können sich jetzt wieder aufbauen, die können sich jetzt wieder stärken und holen dann langsam auf, sodass sich diese Tabelle wieder, ja, verrutscht, beziehungsweise von oben nach unten dann vielleicht durchtauscht. Und das ist immer so das Phänomen, was ich ganz interessant finde. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn Bremen damals Florian Kohfeldt 4 Spieltage eher rausgeschmissen hätten und nicht unbedingt Thomas Schaaf dahingestellt hätten. So sehr ich Thomas Schaaf auch mag, aber der Typ, der ist auf als Trainer, den brauchst du nicht mehr dahinstellen. Dann bin ich mir ziemlich sicher, Bremen wäre noch in der Liga geblieben. Ob sie jetzt immer noch in der Liga wären, das weiß ich nicht, aber das ist halt so dieses Kurzhandeln, was er dann auch dazu verleitet, dass Vereine vielleicht zu voreilig einen Trainer entlassen. Das muss man Bremen ja dann wieder zugutehalten. Die haben lange an Kohfeldt festgehalten, lange versucht, mit Kohfeldt dieses sinkende Schiff noch irgendwie vom Kentern zu bewahren oder sowas. Aber es ist letztendlich schiefgegangen. Das muss man natürlich auch sagen. Und natürlich ist es auch keine hundertprozentige Sache zu sagen, so, 10 Spieltage vor Ende der Saison entlassen wir jetzt den Trainer und holen uns einen Feuerwehrmann und das funktioniert. Es gibt genug Beispiele, dass das nicht funktioniert hat. Und man muss auch sagen, diese Feuerwehrmänner wie Hans Meyer, Peter Neururer oder sowas, die kannst du zwar jetzt noch einstellen, aber ob die jetzt zeitgemäß sind für den Fußball, weiß ich auch nicht.
Ist Bruno ist ja im Grunde auch ein Feuerwehrmann.
Ja, genau.
Aber was mich bei da wundert, und das ist im Grunde ein Alarmzeichen für Stuttgart, ist, immer wenn er dann als Feuerwehrmann kam, hat er eigentlich sofort das Ruder rumgerissen. Mhm. Und das ist bei Stuttgart ja irgendwie nicht so richtig. Also die spielen zwar irgendwie so ein bisschen besser schon, aber so richtig in Punkten wird das ja im Moment noch nicht, spiegelt sich das ja noch nicht wieder. Und wenn das so weitergeht und das auch mit Labbadia, dieser Effekt verpufft, glaube ich, gehen die ganz, ganz baden. Und dann ist das ja auch im Grunde eine Fahrstuhlmannschaft schon geworden, so, ne?
Mal rauf, mal runter.
Doch. Das kann man ja schon sagen. Ne? Ja, und das ist so ein bisschen das, was ich auch bedenke. Und eine Sache wollte ich dich allerdings, bei einer Sache wollte ich dich auf Werder nochmal ansprechen, was mir auffällt, bei den Werder-Spielen, die ich gesehen habe, und das waren ja da tatsächlich welche, was ist eigentlich mit, also wer mir echt ein Rätsel aufgibt, ist ja euer Torwart, weil der war für mich immer so eine sichere Konstante, aber der wirkt zunehmend, finde ich, unsicher.
Ich habe ja gestern auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe ja gestern auch getweetet, Pavlenka hatte ja, glaube ich, in der 9. Minute den dicken Aussetzer, dass er über den Ball schlägt. Ich meine, er konnte es dann auch wieder gut machen, ne? Aber wenn ich jetzt mal an Union oder an Köln zurückdenke, da waren auch richtig viele dicke Patzer mit bei, wo du dir wirklich einfach nur die Haare raufen kannst. Und auch letzte Saison, da gab es eine Situation, ich glaube, das war gegen Heidenheim damals. Wir liegen 1-0 hinten und kommen wieder gut ins Spiel und Pavlenka meint dann unbedingt das Spiel bei einem Abstoß kurz zu eröffnen, wobei damals, glaube ich, Toprak und Friedel ausgefallen. Friedel musste nach 30 Minuten ausgewechselt werden. Also beide Aufbauspieler waren nicht da und Anthony Jung war dann auf der linken Innenverteidigerposition. Er meinte, das Spiel dann unbedingt kurz aufbauen zu müssen. Das sind so, also ich weiß nicht, ich habe gestern wirklich mal gefragt, ob es jetzt Zeit wäre, dieses Fass mal langsam aufzumachen. Ich mag Pavlenka, keine Frage. Der ist ein bei Bremen mittlerweile ein verdienter Spieler. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der schon im Verein ist, aber ich glaube, das geht sogar fast an die 6 Jahre bald.
Tja.
Also ich glaube, man hat da den Sprung einfach damals verpasst, als er so seinen Peak hatte, als einer der besten Bundesliga-Torhüter, den einfach dann wirklich zu Geld zu machen. Mhm. Also ich rechne ihm das hoch an, dass er beim Abstieg geblieben ist. Er da hätte ja auch sagen können, ach, oh, nö, ich habe ja noch so ein bisschen den Ruf, dass ich einer der besten Torhüter der Bundesliga bin und wie auch immer. Aber dieses Fußballerische, das ist ja das, was ich auch schon letztes Jahr gesagt habe. Mit Cetera hat man da als Ersatzmann einen Torhüter, der mit dem Ball am Fuß deutlich sicherer ist, beziehungsweise wirkt. Ob das jetzt so wirklich ist, das nenne ich jetzt mal den Mielitz-Effekt. Mielitz hat ja auch damals, wenn er dann mal aushelfen musste, weil Wiese wieder rot gesperrt war, hat er auch immer Bombenspiele gemacht. Aber als es dann darum ging, fest die Nummer 1 zu sein, hat er dann auch seine Schwächen irgendwann zeigen können. Natürlich wird Zetterer seine Schwächen haben, aber ich glaube, es wäre einfach vielleicht vernünftiger und auch wirtschaftlicher gewesen, zu sagen, so, wir nehmen jetzt ein bisschen Millionen mit Pavlenka noch ein nach dem Abstieg, wir bauen uns Zetterer auf und Wenn es dann nicht ist, dann ist es nicht. Dann kannst du dir immer noch, es gibt genug gute Torhüter auf dem Transfermarkt, die immer irgendwie einen Verein suchen. Und es gibt dann auch immer die Möglichkeit, sich einen 35, 36-jährigen alten Haudegen da reinzustellen für eine Saison.
Militz.
Ja. außer du spielst Bundesliga. Dann kannst du den Militz gerne nochmal eben reinstellen. So ist es nicht. Weiß ich nicht. Mich würde das mal interessieren, und Bremen wird ja zunehmend dahin, weil die Liga ja nun mal immer mehr und von Spieltag zu Spieltag weiß, wie Bremen versucht, das Spiel aufzubauen. Werden sie stark gepresst? Und mich würde es einfach mal wirklich interessieren, wie dieses Aufbauspiel aus der eigenen Defensive, notgedrungen dann auch vielleicht, mit Zetterer laufen würde.
Ja.
Der einfach wirklich nachweislich, und das konnte man letzte Saison sehen, als Pavlenka noch verletzungsbedingt ausgefallen ist, der bisschen besser mit dem Fuß umgehen kann. So bei Pavlenka weiß ich nicht. Das wirkt immer so, als wäre er in einem tschechischen Wald gewesen und dem wurden Beine abgehakt. Und weiß ich nicht. Das ja.
Ja, wirkt etwas unkonzentriert fahrig zurzeit. So, das ist mir aufgefallen. Das stimmt allerdings, ja. Ja.
Ich bin, wie gesagt, wirklich gespannt, was da und ob da vielleicht mal irgendwie Schlüsse draus gezogen werden. Ich meine, Werner ist nicht dafür bekannt, dass der ein Freund von Rotation ist oder sonst irgendwie was. Der hält ja wirklich sehr lange immer an seine Spieler fest, wobei ich auch sagen muss, dass es mich stark verwundert, dass Niklas Stark mittlerweile zum Stammpersonal in der Dreierkette gehört und Veljkovic auf der Bank versauern darf. Wobei mich das auch schon wieder graust, dass Friedl jetzt ausfällt und ich weiß, dass Veljkovic dann in der Dreierkette hinten wieder rumgurken wird gegen Dortmund. Also das wird dann auch schon wieder richtig lustig. Ich glaube, der wird bestimmt an ein oder zwei Gegentoren beteiligt sein. Wobei man auch sagen muss, dass Stark natürlich auch gestern einen fetten Aussetzer hatte. Ne? Da hatte er auch in der 6. Minute irgendwie einen totalen queren Pass da drin. Auch gegen Köln und Berlin hatte der da ein, zwei Dinger. Die Dreierkette da machen, also Pieper und Stark machen einen guten Job letztendlich irgendwie, aber die sind beide irgendwie immer gut für so einen, weiß ich nicht, für so einen Schlitz, der dann da auf einmal irgendwie komplett was aufreißt. Ach, nee, das ist grausam. Wenn dann jetzt auch noch Friedl ausfällt, eieiei, das wird ja auch noch lustig. Also,
ja. Gegen wen geht's denn jetzt? Ah ja, Dortmund, ja.
Ja, gegen Dortmund geht das. Ich bin gespannt, was das wird.
Geht's gegen Frankfurt.
Gegen Frankfurt, Bochum und
Bochum? Ja gut, okay.
Ja, das sagst du jetzt, aber
das ist wahrscheinlich das schwierigste Spiel, ja.
Hoffenheim ist jetzt, ja, weil viele halt denken würden, ach ja, Bremen, wenn sie Glück haben, vielleicht kriegen die auch irgendwie jetzt aus den nächsten beiden Spielen 4 Punkte zusammen. Dann ist ja Bremen schon, wie du ja selber gesagt hast, dann geht das ja auf einmal nach Europa. Ne? So,
ja, ja, ja.
Spielst gegen nicht, Dortmund unentschieden oder gewinnst wieder und gegen Frankfurt holst du dann einen entsprechenden Punkt oder wenn du gegen Dortmund einen Punkt holst, gewinnst du in Frankfurt, wovon ich jetzt auch nicht unbedingt ausgehe, aber man sollte ja auch niemals nie sagen. Aber wenn dann auf einmal Bochum kommt, die ja dann unten in der Tabelle sind, weil dann gehört ja Bremen oben zur Tabelle, dann, ja, weiß ich nicht, dann ist das so ein klassisches Ding, ach Mensch, so wie letztes Jahr gegen Ingolstadt, 7 Spiele hintereinander gewonnen und jetzt kommt der Tabellenletzte und dann spielt man ein richtig räudiges 1-1, das muss nicht sein. Ne? Also, wie gesagt, Bochum meines Erachtens sowieso gut im Moment dabei, gut am Kommen und ja,
das stimmt.
Das wären schwere Spiele, ne? Ich fieber den nächsten 13 Punkten entgegen, beziehungsweise, wenn wir realistisch sind, vielleicht reichen auch 9 Punkte, ne? Mit 36 Punkten, glaube ich, wird man diese Saison nicht absteigen. Aber dann, ja, weiß ich nicht. Das
und dann gibt es ein Fass Bier bei Ole in Stallheim.
Ja. Aber da musst du, die Punkte müssen auch erstmal kommen, ne? Also.
Ja.
Ich habe damals schon gemahnt, als man gegen Bielefeld am, ich glaube, 10 Spieltage vor Schluss mit 31 Punkten den Sack zugemacht hat, habe ich gesagt, Leute, passt auf, das wird ein hartes Programm. Und wenn ich mir dann auch angucke, dass man dann gegen Union Berlin und Köln wieder dann am 33. und 34. später spielen darf, ja, zwischendrin hast du Mainz noch drin. Also Bayern am 31. Also die letzten 4 Spiele, die werden scheiße, wenn ich mir das jetzt gerade angucke. Das ist Bayern, das ist Leipzig, das ist Köln und das ist Union Berlin. Also das ist, weiß ich nicht, man muss am 30. Spieltag gegen Schalke den Klassenerhalt auf jeden Fall drin haben und dann bin ich beruhigt. Also wir haben jetzt noch 11 Spiele Und dann bin ich, dann, wenn wir das schaffen, da 9 Punkte zu holen, dann bin ich zufrieden.
Also meiner Meinung nach ist das Thema schon durch bei euch. Also das ist, glaube ich, ja, muss man sich da keine großen Gedanken mehr machen. Aber vielleicht muss sich die Eintracht aus Frankfurt doch nochmal Gedanken machen, weil ich habe heute gelesen, es gibt eine Koks-Affäre mit Peter Fischer.
Ah, hängt das mit Christoph Daum zusammen?
Ja, hat man schon gemutmaßt. Nee, aber wirklich, hast du es noch nicht mitgekriegt?
Ja, ich habe irgendwie ein Meme wieder gesehen von Fums oder sowas. Ich habe gedacht, okay, so, wie kommen die jetzt? Oder Önningsche Fußballsystem oder sowas.
Also ein Kommentar fand ich ziemlich gut. Und da irgendwie stand drüber, was regt ihr euch auf? Das ist in Frankfurt normal. Also da gibt es keinen, der das nicht macht. Ja, naja, mal gucken.
So ist das halt. Aber gut, ja, ach, ist,
ach Gott, ja.
Solange das da jetzt keine Spieler irgendwie von denen betrifft, dann ist es ja vollkommen egal tatsächlich.
Das wäre Doping, das wäre Doping.
Ja, aber ja, muss man, glaube ich, nicht großartig drüber reden. Ich möchte noch über eine Mannschaft mit dir sprechen. Wer zugehört hat, der weiß das ja jetzt. Und eigentlich müsste da bei dir jetzt auch schon wieder was klingeln. Ich wollte mit dir nochmal über die Jungs von Betzenberg reden.
Ja.
Das, also ich will mir ja nicht selber auf die Schultern klopfen, weil du hast ja auch damals in unserer Folge vorm Start der Bundesliga und zweiten Liga, hast du ja auch gesagt, okay, ich kann mir das auch vorstellen, aber Lautern, das könnte eine ziemlich dicke Story werden, oder?
Das erinnert so ein bisschen an damals Durchmarsch bis zur Meisterschaft.
Ja, das wäre nämlich jetzt die nächste These gewesen. Wenn die das schaffen, werden sie dann auch Meister, aber ich glaube, so weit brauchen wir nicht.
Nee. Aber ich tatsächlich glaube ich, stehen die Chancen sehr gut, dass die den dritten machen. Also das traue ich denen durchaus zu. Also das ist sehr konstant, was die abrufen. Da steht immer, das Stadion steht Kopf. Es ist da sehr unangenehm zu spielen. Die liefern ab Woche für Woche, so ähnlich wie Darmstadt das auch macht. Na klar, gibt's natürlich immer zwischendurch auch mal Rückschläge, aber das können sie ganz gut kompensieren. Sie haben halt auch so ein bisschen dieses, mit uns rechnet keiner, obwohl es ein großer Name ist. Ja, es beflügelt natürlich auch. Insofern, ja, da den traue ich durchaus zu, den dritten zu machen. Also da bin ich auch sehr gespannt. Ich würde das auch sehr cool finden. Also ja, sagen wir mal, Darmstadt wird wahrscheinlich nicht mehr so runterrutschen, dass sie da ganz rausrutschen, sagen wir mal so. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, dass der HSV es auch schafft, würde ich mich tatsächlich freuen, wenn die Betzenbuben den dritten machen und da die Relegation spielen. Und dann Betze gegen Stuttgart oder sowas, das wird schon ein krasses Spiel, glaube ich.
Ja, gerade Stuttgart dann nochmal mit der geografischen Nähe. Ich weiß jetzt nicht, ob die das schon als Derby betiteln würden, aber
ich glaube, auf jeden Fall Feuer drin.
Genau, da wäre auf jeden Fall Feuer drin. Oder vielleicht Schalke, wer weiß. Ne,
da wäre auch Feuer drin.
Das wäre ja dann auch ein Spiel. Ne? Das sind dann ja zwei Bundesliga-Urgesteine, sage ich jetzt mal, mit Schalke und Kaiserslautern, auch wenn Kaiserslautern jetzt lange nicht mehr in der ersten Bundesliga war. Aber das ist für mich auch so ein Verein, der gehört da eigentlich irgendwie hin. Ich bin mit denen groß geworden und ich kenne noch die ganzen Panini-Sticker, die ich damals von Kaiserslautern doppelt hatte. Ja. Von daher, ja, weiß ich, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Bin ich bei dir, sehe ich genauso.
Finde ich sehr interessant. Und eine andere Mannschaft der Stunde, auch wenn ich die ja auch nicht so ganz sympathisch finde, aus Gründen, Union Berlin.
Ja.
Wenn die Bayern gestern nicht so dominant noch in den ersten 20 Minuten gewesen wären gegen Wolfsburg und oder Kimmich vielleicht früher vom Platz geflogen wäre, dann wären die jetzt ja vielleicht sogar Tabellenführer, ne?
Ich habe das gegen Wolfsburg auch gesehen. Da habe ich auch nur gedacht, also überzeugend ist das jetzt nicht, ne? Aber das ist ja auch so ein bisschen wieder Bayern, ist es auch wieder so wiederum, wo man denkt, ja, jetzt brechen sie so ein bisschen ein, die anderen, ne? Also diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, die die da haben gerade aktuell und dann die anderen so stark. Und aber wenn die anderen stark sind, liefert Bayern eben auch immer ab. Das ist eben diese Qualität, wo man denkt, jetzt könnten sie ja mal runterrutschen. Aber dann liefern die eben ab und diese anderen Mannschaften drumherum müssen einfach mal versuchen, dieses Niveau auch irgendwie hinzukriegen, dass sie auch Woche für Woche abrufen. Das ist bis zum Schluss mal, sagen wir mal, am 34. Spieltag auch immer noch zumindest mal um was geht. Mhm. Das wird ja schon mal die Leute erfreuen. Wenn es dann doch wieder die Bayern werden, ist es halt so, aber dass zumindest mal so ein bisschen da was los ist, das würde mich schon freuen. Und
ja, also ich muss schon sagen, also von Platz 1 bis 6, das sind 6 Punkte, ne? Also
ja, genau.
Freiburg ist auch noch nicht so ganz weg aus diesem Meisterschaftsrennen.
Ein wobei, eine ich Delle.
Ja. Wobei ich jetzt nicht am 19. Spieltag von Meisterschaftsrennen sprechen wollen würde, aber,
ja,
aber es ist ja das jetzt, was viele sich gewünscht haben. Es ist ein bisschen spannender und ich hoffe mal, dass die Bayern jetzt aus dieser Neuer-Geschichte, wo ich auch noch mit dir drüber sprechen wollte, tatsächlich.
Wobei ja, da kann ich gar nicht so viel zu sagen.
Ja, ich auch nicht, aber ich finde, was ja gut, sprechen wir gleich drüber. Aber ich finde es einfach jetzt mal angenehm, dass man wirklich dann auch mal sich so denken kann, von Spieler zu Spieler, ach, Bayern spielt jetzt gegen die, jetzt mit Wolfsburg sind die gemeint, die waren ja jetzt zuletzt gar nicht schlecht drauf und ich gucke jetzt mal ein Bayern-Spiel, weil mich das interessiert, ob da jetzt was Spannendes für die Liga interessiert. Vorher hast du dir bisher ja nicht an einem Sonntagnachmittag um 17.30 Uhr bist du nicht auf die Idee gekommen, dir den Kick von Wolfsburg gegen Bayern München anzugucken, weil es war ja klar, die werden das gewinnen irgendwie und wenn sie sich zurecht duseln, aber es juckt nicht, weil die marschieren sowieso da die ganze Zeit vorne weg. Aber es ist ja jetzt so, Dortmund ist jetzt auch wieder auf Reichweite und Leipzig spielt meines Erachtens auch einen konstanten Fußball, auch wenn ich ihnen das nicht gönne. Und Union Berlin, ja, die sind auf einmal irgendwie da und Frankfurt darf man auch meines Erachtens nicht unterschätzen. Also von daher, ich finde das schon interessant und es wird einige Möglichkeiten, glaube ich, noch geben in dieser Saison. Und ich kann dir nicht sagen, wer Meister wird am Ende der Saison, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich sag, die Meister werden die Bayern.
Ja.
Aber ich würde mich freuen, wenn das eben, wie gesagt, lange Zeit zumindest offen bleibt. Und also tatsächlich ist das so. Was ist denn hier los? Tatsächlich ist das so, dass Union und Betze, das sind echt erstaunliche Parallelen.
Mhm.
Das ist tatsächlich so. Und vielleicht schaffen beide Mannschaften ja so ein bisschen so eine Art Sensation. Also ich würde mich natürlich freuen, würde es lustig finden. Vor allen Dingen wäre es natürlich für Berlin krass, stell mal vor, rein hypothetisch, Union mit Meister und Hertha steigt.
Also das wäre der Worst Case für die Hertha auf jeden Fall. Und für Berlin, ich glaube, dann ist in Berlin auf jeden Fall, denke ich mal, auch dicke Party, weil wer hätte damit gerechnet, dass das irgendwann mal eventuell, wir reden, das ist jetzt wirklich sehr viel Konjunktiv, dass ein Meistertitel nach Berlin geht und dann auch nicht unbedingt zur großen Hertha, sondern zum kleinen Eisernen nach Union zu Berlin, nach Köpenick. Also, ja, das wäre schon ein Riesending, ne? Aber ich glaube, dass aller Euphorie, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Union jetzt demnächst irgendwie einbrechen wird. Und dann wird sich die Tabelle da oben unter den ersten drei Plätzen, wie man es gewohnt ist, dann irgendwie einrenken mit Bayern, Dortmund und Leipzig. Und dann wird Union dann darum kämpfen, Champions League zu spielen. Und das wäre ja auch ein Riesenerfolg, das muss man ja auch nochmal sagen. Ne? Also die haben sich ja von einem Wettbewerb zum anderen hochgemausert, von Saison zu Saison. Und ich finde sie jetzt nicht so sympathisch wie manch anderer. Aber wäre auf jeden Fall cool, wenn, wie gesagt, Hertha absteigen würde und Union dann den Meistertitel holen würde. Also das wäre jetzt
heftig.
Wenn du das dem kleinen Ole erzählen würdest, der das erste Mal gegen Union Berlin bei FIFA 2004 oder so 6-0 mit Wacker Burghausen verloren hat, dass die irgendwann mal Meister werden würden oder irgendwie oben Wacker, um die Champions League spielen.
Die gab's auch mal, ja.
Ja, ja. Aber
ich bin auch mit Mannschaften groß geworden wie Union Solingen, ne? Und wen gab's denn da noch? Bayer 05 Uerding.
Ja gut, die sind mir ja auch ein Begriff, aber. Ja,
das waren noch Zeiten, du.
Ja.
Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Aber die Causa Neuer. Die Causa Neuer. Ich würde jetzt eine Frage stellen.
Ja.
Wird Neuer am 1.7. diesen Jahres noch ein aktiver Fußballspieler sein?
Ich gehe davon aus. Ich frage es, ob er bei den Bayern spielen wird.
Ja, und das ist halt die Frage.
Wahrscheinlich ja, weil die Bayern ja Ich kann da gar nicht viel zu sagen. Also was ich nur mitgekriegt habe, ist, dass sie ihn ja jetzt doch sehr gerügt haben für seine Äußerung, da wegen diesem Torwarttrainer, der da entlassen wurde. Ne? Und das fand er ja wohl offensichtlich nicht so prall und das hat er dann öffentlich kundgetan und das ist der Punkt. Ne? Darüber regen sie sich auf, oder?
Ja, genau. Das ist aber das Wie, weil ich glaube, die Wortwahl, ich, wie gesagt, ich kann, das ist jetzt auch alles sehr gefährliches Halbwissen teilweise bei mir. Also von daher alles vorsichtig zu genießen, was ich jetzt hier von mir gebe. Aber was ich so mitbekommen habe, ist, dass dieser Toni Tapalovic und er, dass das wohl auch eine Freundschaft ist, die aus dieser Arbeitsbeziehung entstanden ist. Und ich glaube, der ist auch sogar irgendwie Trauzeuge von Neuer gewesen. Und ja gut, dann dieser Skiunfall, da muss man natürlich auch nochmal sich dann an den Kopf fassen. Wieso muss ich als 36-Jähriger, der ganz genau weiß, was das bedeutet, Ski zu fahren? Ja. Das ist immer ein Risiko, ne?
Ja.
Ob das sein muss, das kann man auch schon mal, also da kann man vielleicht so ein bisschen schon an dem Verstand dann mal so vorsichtig anklopfen. Zweifeln will ich jetzt nicht sagen, aber ja, weiß ich nicht, das... Also mein Gefühl, beziehungsweise ich würde Neuer einfach raten, lass es jetzt sein. Du hast sowieso schon alles erreicht und den Konkurrenzkampf mit Sommer, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob er den gewinnen würde. Ne, der ist das jetzt lange verletzt, der ist lange, Sommer wird jetzt auf hohem Niveau weiterhin Fußball spielen.
Ja.
Und Bayern hat auch immerhin 8 Millionen für den hingeblättert. Also weiß ich nicht. Ne? Und jetzt nach der Geschichte... sagen ja auch so Leute wie Lolla und Didi Hamann, wobei man da ja auch sagen muss, wenn die meinen, ihre Fachkunde kundzugeben, dann ist meistens das Gegenteil davon die Wahrheit. Aber wenn die beiden schon irgendwie auch so von behaupten, das Tuch ist jetzt zerschnitten, was lachst du?
Ich habe da eine gute Frage für dich. Ja. Aber ich sehe das, weißt du, Bayern jetzt mal im Ernst, die haben genau das Richtige gemacht mit Jan Sommer verpflichtet. Ich fand den immer gut. Also das ist, ich glaube auch, dass die sollten auf den setzen. Ich glaube, das Thema Neuer, das ist...
Gut, Sommer ist jetzt keine also, krasse Verjüngung auf der Position.
Nein, ich glaube,
er ist 3 Jahre jünger, aber...
Aber der ist solide, der wird noch... Ja, also als Torwart kannst du ja mit 40 noch spielen, auf
Deutsch gesagt.
Und Neuer, irgendwie, das ist doch alles nur noch... Der hat auch keine gute WM gespielt. Also das fand ich auch nicht überzeugend. Und irgendwie ist das Thema, das ist für mich irgendwie so durch, das Thema irgendwo. Und ich weiß jetzt auch nicht, was er jetzt noch machen will. Also sich zurückkämpfen. Uli Hoeneß macht natürlich daraus, ja, der wird zurückkämpfen und der wird dann auch wieder eine Nummer 1 sein und so.
Aber gut, warum, das ist
wenn, halt, wenn,
das
wenn sind Sommer,
just Uli Hoeneß-Things, ne?
Ja, das ist Uli Hoeneß. Aber was ist, wenn Sommer jetzt solide spielt und was weiß ich, wenn die weit kommen in der Champions League und er da was weiß ich, im Elfmeterschießen 3 Dinger rausholt und was auch immer und weißt du, das kann ja alles passieren und dem traue ich das doch zu und dann weiß ich nicht, dann braucht man dieses Fass gar nicht mehr aufmachen, dann sollen sie glücklich sein, dass sie Sommer haben und gut ist, ne, so sehe ich das und so würde ich da einen Haken hinter machen. So viel beschäftige ich mich damit auch ja gar nicht.
Ja, ich mich jetzt auch nicht, aber das ist halt so ein Ding, auch mit einem Kumpel, der Bayern-Fan ist, der jubelt Neuer auch immer hoch und ich bin ja sowieso ein großer Verfechter davon, dass Neuer eigentlich auch mal schon lange aus der Nationalmannschaft hätte zurücktreten sollen von sich aus, weil man einfach mit Ter Stegen wirklich auch ein Weltklasse-Torhüter noch in zweiter Reihe stehen hat.
Und der hat es jetzt auch mal verdient, ein Turnier zu spielen, finde ich zum Beispiel. Ja, also so lange wie der jetzt wartet, also die nächste EM in Deutschland auch, finde ich, hat er es auch mal jetzt verdient, ranzukommen und was soll das jetzt? Ne? Also so sehe ich
das. Von daher, also ich glaube, das Ding für Neuer ist jetzt durch. Die Frage ist, wie verkraftet er jetzt diese Verletzung und obendrauf dieses mediale Einpreschen auf ihn? Ich glaube, da hat er auch jetzt nicht so groß drüber nachgedacht, dass er... dass das so Wellen schlagen wird. Also, weiß ich nicht, das kann natürlich auch dann eine mentale Belastung noch zusätzlich obendrauf werden. Klar. Von daher, also mich würde es nicht wundern, wenn er dann eventuell Bayern verlässt und vielleicht sogar auch dann mit 36.
Mit Leibe.
Ja, nee, pass auf, mit 36, ich meine, das ist für ein Torwart, wie du ja selber auch gerade gesagt hast, das ist ja noch kein Alter, weil du kannst bis 40 spielen oder wie Buffon auch noch mit 44, ne? Aber wird Bayern sich das leisten, 2 Leute auf eine Gehaltsliste zu haben, die Bundesliga-Top-Format haben auf einer Position? Und ja.
Ich habe noch ein Szenario für Neuer.
Ja, schieß los.
Bei Bayern wird es nichts mehr. Und auf seine letzten Tage rettet er den FC Schalke 04, seine alte Liebe. Also in der nächsten Zweitligasaison geht er nochmal nach Schalke und dann steigen sie wieder auf.
So, ja, sowas habe ich tatsächlich gestern auch schon. Das könnte passieren. Sowas habe ich tatsächlich gestern auch schon thematisiert. Aber ja gut, ob das jetzt so eine große Liebe ist, ich glaube, die haben ihn da dann auch ganz schön verhasst noch zum Schluss da auf Schalke. Okay. Ich glaube, wenn, dann wird das wirklich sowas USA dann da noch eben ein Jahr so tun, als hätte er noch richtig Bock.
Ja, mit Leibe, sage ich doch, mit Tim Leibold zusammen nochmal ein bisschen was abreißen.
Ja. Ah, weiß ich nicht. Also, das
also heute echt geile Themen. Das ist der beste Podcast seit langem.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, gut.
Ich habe noch zwei Sachen. Ey.
Oh Gott, ja, dann schieß los. Ich hole den ganzen raus.
Ja, ja. Also, erstens Kicktipp. Also, wir müssen einmal Kevin Erkens hier ermahnen. Der hat beim letzten Mal verpasst zu tippen.
Beim vorletzten und beim vorvorletzten. Ja. Also, der ist ganz schön abgerutscht. Aber ich habe das jetzt erstmal ausgenutzt. Ich wollte ihn sowieso nochmal darauf anschreiben. Aber ich habe es jetzt erstmal ausgenutzt, weil ich durfte mir das lange anhören, dass er über mir ist. Das ist die Retourkutsche, dass ich da lange gewartet habe, ihn darauf mal anzuschreiben. Aber so, ich erledige das jetzt eben.
Free Lila ist immer noch vorne. Ich bin in der zweiten Liga auf Platz 14 hochgerutscht tatsächlich und komme jetzt mit großen Schritten. Und ich muss ja sagen, in der ersten Liga, mein Freund, bin ja auf der wer steht direkt hinter Carlo Bancelotti? Das ist der The Free Colleagues. Das heißt, ja, ich bin nur noch 10 Punkte hinter dir auf Platz 4. Da geht doch was, würde ich sagen.
Ja, gut, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn, ne?
Also, wir können uns nur bitte nochmal oder können nur nochmal erinnern, bitte zu tippen, nicht zu vergessen. Genau. Es wird spannend.
Ich bin auch wieder letztes Wochenende, bin ich auch wieder haarscharf an dem Spieltagssieg vorbeigeschrammt. Nico Philipp musste natürlich auch das Bayern-Spiel richtig tippen mit 2-4, der Hund. Ja, schade, ärgerlich. Ja. Weil, das könnte natürlich dann hintenrum auch nochmal wieder. Punkte extra geben. Aber ja, denkt ans Tippen, auch jetzt für diese Woche, für das kommende Wochenende. Verspielt eigentlich jetzt alle so in der ersten Liga mal gegeneinander. Ich glaube, Schalke-Wolfsburg am Freitag, das wird ein Spiel sein, was man sich angucken kann.
Ja.
Ja, Bremen-Dortmund. Eieiei, also Dortmund und Bayern wieder zusammen. Ja. Ja. Das ist ein interessanter Spieltag. Köln gegen Frankfurt am Sonntag, das ist auch ein Spiel, was man sich angucken könnte. Oh, Leipzig gegen Union, das Topspiel am Samstag. Also, erste Liga ist interessant. Mal gucken, was die zweite Liga so zu bieten hat. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal zweite Liga geguckt habe. Also das
wird mal wieder Zeit, da siehst du mal gut.
Ey. Ja, weiß ich nicht. Hier. Bielefeld-Rostock. Oh, weiß ich ja nicht, ne?
Bielefeld-Rostock. Bielefeld hat sich ja ein bisschen gefangen. Die haben ja jetzt gewonnen. Bielefeld muss auch in der zweiten Liga bleiben.
Ui, hier, Sonntag, das könnte was sein. Pauli gegen Kaiserslautern. Das könnte tatsächlich interessant werden. Wobei ich ja sagen muss, vielleicht werde ich das leider verpennen, weil Super Bowl steht ja auch wieder an. Wollen wir das auch noch thematisieren oder bist du da zu weit weg aus dem Thema?
Da bin ich ganz weit weg.
Ja, gut, schade. Hätte ich jetzt hier noch eben erklärt, warum Patrick Mahomes jetzt wieder MVP wird und
Sonst würde ich gleich mit Tippkick anfangen, weißt du?
Ja.
Ja, ich habe mal in der Tippkick-Liga gespielt, ey, als Kind.
Oh Gott.
Ja. Aber ich wollte dich noch was anderes fragen.
Abschluss. Los.
Eine Werder-Frage.
Oh Gott.
Also,
spielt Christian Groß eine Rolle?
Nein. Nee, ja. Ich wollte fragen, also lag das gestern, das Tor von Duxch, ja?
Ja.
Also meine These ist ja, das lag doch daran, dass er neue Zähne hat, oder?
Ja, weil er jetzt auch eine Lücke hat, ne?
Ja. Nee, der hat doch neue Zähne, der hat ein neues Gebiss.
Ja, der hat jetzt auch eine Lücke, deswegen. Wir haben jetzt zwei Lücken vorne im Sturm.
Ich dachte, die ist jetzt geschlossen, die Lücke.
Nee, die ist immer noch da. Beziehungsweise sie ist ja jetzt da.
Ach so.
Aha. Füllkrug hatte ja immer die Lücke, weshalb er ja Lücke heißt.
Okay. Ich dachte, er hat ein neues Gebiss und der ist jetzt weg.
Nee, er hatte nicht so schön aussehende Zähne, weshalb er ja dann auch zum Namen unter anderem mit den hässlichen Vögeln gekommen ist.
Das gibt's doch nicht. Moment mal, ich schick dir mal was, ja?
Ja, schick mal her.
Ja, ich schick dir mal was bei WhatsApp.
Ja.
Vorsicht, bissig.
Ja, genau. Und der hat jetzt aber, das kannst du jetzt da schlecht erkennen, aber man kann es erahnen. Wenn du ihn jetzt das Bild mal da anguckst,
auf der rechten Seite nach dem Eckzahn, ja, da ist ja noch eine Lücke. Das kannst du so an dem Bild jetzt, echt, nur erahnen. Ja, ja. Da ist noch eine Lücke. Und die ist jetzt durch dieses neue Gebiss, weil er sich nur irgendwie die Schneidezähne vorne hat setzen, ja, lassen, weil das ja echt katastrophal bei ihm aussah. Ja, auf jeden Fall.
Das ist doch das
zwei Lücken vorne im Sturm.
Erfolgsrezept jetzt, kann man sagen.
Ja, weiß ich nicht.
Freut sich der Dentist.
Ja, ich glaube eher, dass ihm das gut tut, dass er mit Maximilian Philipp tatsächlich da jetzt Konkurrenz hat, aber das habe ich ja schon vorhin einmal kurz erwähnt. Ja. Von daher, ja, ich bin gespannt, ob er jetzt mal auch so langsam wieder auch mal scored, weil die Fans wurden so langsam ungemütlich ihm gegenüber. Ne? Stürmer, ja, werden an den Toren gemessen, nicht unbedingt an, ja, den Vorlagen oder an das, was man sonst so noch leistet für die Mannschaft, für den Verein. Ja, abwarten. Die nächsten Spiele werden hart, der Rest der Saison wird hart und Punkte sammeln ist angesagt.
So ist es. Und da die letzte Frage, wann treffen wir uns wieder?
Oh, gute Frage.
Ja.
Das ist echt eine gute Frage. Es geht jetzt wieder bei mir mit der Arbeit so richtig los. Und ich kann dir so viel sagen, ich habe Ende März, die letzte Märzwoche, da habe ich Urlaub und da könnte man für etwas starten. Oder wir sind einfach frech und versuchen uns wirklich auf den 5.3. in Oldenburg am Marschwegstadion zu treffen und dann sehen wir uns wieder. Dann kann man ja auch vielleicht nochmal irgendwie was zusätzlich für Allianz Präsenz machen oder so. Vielleicht kriegen wir eine Presseakkreditierung oder so, wer weiß.
Das wäre mal geil, könnten wir mal beantragen und auf jeden Fall sollten wir irgendwie zusehen, zwischendurch mal, wenn es irgendwie möglich ist, einen Podcast reinzuschieben für unsere Fans.
Ja, das auf jeden Fall. Das war jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt irgendwie immer und was weiß ich, hat sich ja immer verschoben, ja, jobbedingt oder krankheitsbedingt, ja, was auch immer. Jetzt bin ich ja wieder voll da und ja, mal gucken.
Genau. Gut.
Dann haben wir es ja, glaube ich, wieder. Ne? Wir haben jetzt aber auch schon, fast
Stunde gequatscht. 15.
Ja, Stunde 15 ist auch
ein Tarot. Haben ja die Leute doch nochmal wieder was zu hören.
Ja, siehst du, dann ist es halt nicht die Quantität, sondern die Qualität, die bei Allianz Brisanz wieder zuschlägt.
Ja, und dann ende ich doch mit dem Satz von Felix Magath, Qualität kommt von Qual.
Ja, gut. Mit dem Felix Magath Zitat beende ich ungern den Podcast, aber ich lasse es jetzt mal stehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.